Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel.
Und mein Name ist Richard.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird.
Genau so ist es.
Und wir sind angekommen, Richard, bei Folge 351.
Ja.
Hast du deinen Kater ausgeschlafen von der großen Jubiläumsfeier?
Von der großen Jubiläumsfeier. Ja, ich bin wieder hergestellt. Ja.
Sehr gut.
Ich bin wieder hergestellt. Ja, 350 war das. Und du hast ja eine Folge gemacht. Mhm. Ich sag dir jetzt gleich, was du gemacht hast, bevor du nachfragen kannst. Über den Bauernkrieg und die Revolution von 1525. Sehr spannend und für mich auch sehr wichtig, weil es eine Wissenslücke gefüllt hat. Eine Wissenslücke, die man eigentlich gar nicht haben sollte, ja? Wenn man in der Schule Geschichte lernt.
Ja. Ja, jemand hat auf Twitter geschrieben, es hat sich angefühlt wie eine Frühneuzeit-Vorlesung.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Nein, finde ich gut. Also ist genau der Zweck erfüllt.
Sehr gut.
Ja, Richard, 350 heißt, es folgt 351. Und das ist die Folge, die du vorbereitet hast, hoffentlich, weil sonst schauen wir schlecht aus.
Daniel, ich erzähle dir heute eine Geschichte, die eigentlich aus zwei Geschichten besteht. Ja, die eine Geschichte ist hier eine Erfindung, die unsere Welt bzw. einen ganz wichtigen Aspekt unserer Welt nachhaltig verändern sollte und das auch bis heute tut. Und die andere Geschichte ist die Geschichte eines Mannes, der ohne Zweifel als Genie betrachtet werden kann, der aber an den Umständen seiner Zeit und ich würde sagen auch so ein bisschen an seinen eigenen Ambitionen schlussendlich zugrunde ging.
Hat er was mit der Erfindung zu tun?
Ja. Daniel, es wird in dieser Folge um Pioniergeist gehen. Es geht auch ein bisschen um die Industrialisierung, es geht um Revolutionen, es geht aber auch um Profitgier, Eifersucht, Brandstiftung und schließlich sogar Mord.
Richard, ist die Geschichte schon verfilmt worden?
Ich glaube nicht.
Oh, okay.
Ich glaube nicht. Daniel, lehn dich zurück. Ich erzähle dir heute die turbulente Entstehungsgeschichte des Saxophons.
Oh, sehr schön.
Und seines belgischen Erfinders Adolf Sax.
Ah, sehr schön. Wir hatten, das ist mir neulich auch eingefallen, noch kein Musikinstrument.
Doch. Aber halt eher außergewöhnliche. Wie zum Beispiel, du hast eine Folge gemacht über das, wie heißt es, das einzige Musikinstrument, das man nicht angreift?
Oh, das Theremin, richtig.
Das stimmt. Theremin.
Hatten wir doch.
Und ich habe ja was über den Vocoder gemacht, den wir als eine Art Instrument bezeichnen.
Ja, okay. Ja.
Aber ja, jetzt ein Instrument und wie soll ich sagen, zeitlich gehen wir da ja gar nicht so weit zurück. Daniel, es ist das Jahr 1842, als Adolf Sax zum ersten Mal so richtig die Pariser Bühne betritt. Er ist zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt, aber schon ein gefeierter Star in der Instrumentenbauerszene. Obwohl er noch so jung ist, kam das nicht über Nacht. Ja. Gehen wir ganz zurück zum Zeitpunkt seiner Geburt, das war der 6. November 1814. Er wird nicht in Paris geboren, sondern er wird in einer kleinen belgischen Stadt, knapp 100 Kilometer südlich von Brüssel geboren. Die Stadt heißt Dinant. Früher eine nicht ganz unwichtige Stadt, ich glaube bis zu 60.000 Einwohner gehabt, zu jenem Zeitpunkt eher so um die 15.000, sowas in die Richtung. Seine Eltern sind Charles Joseph und Marie Joseph Sax und ursprünglich taufen sie ihn auch auf den Namen Antoine Joseph. Also Joseph wohl recht wichtig in dieser Familie. Er wird aber dann bald von allen nur noch Adolf genannt. Wenn man seinem ersten Biografen Oscar Cometon Glauben schenken darf, und ich sage das mit Absicht jetzt so, weil grundsätzlich sollte man das bei dem nicht leichtfertig tun, weil er diese Biografie recht romantisiert hat. Wenn man ihm aber Glauben schenken darf, dann ist es ein Wunder, dass Adolf überhaupt alt genug wurde, um irgendwas zu erfinden. In seiner Kindheit nämlich sollen ihm einige Dinge passiert sein, die ihm schließlich dann sogar den Spitznamen Le Revenant eingebracht haben. Das Geistkind. Einmal soll er die Stiegen runtergefallen sein, über drei Stockwerke und sich dann den Kopf auf dem Steinboden aufgeschlagen haben. Zweimal zieht er sich gröbere Brandwunden zu, einmal bei der Explosion von Schießpulver, einmal als er Bratpfanne gefüllt mit heißem Öl umgestoßen wird und einmal wird er von einem Stein getroffen, der von einem Hausdach fällt. Die Narbe, die er davon trägt, wird er ein Leben lang behalten.
Diese Sachen sind aber verbürgt passiert, oder das ist auch?
Verbürgt, ja, nach Oscar Cometa. Und ich muss gleich dazu sagen, Oscar Cometa war einer seiner größten Unterstützer und Bewunderer.
Ah, verstehe.
Also wahrscheinlich ein bisschen ausgeschmückt, das Ganze. Was wahrscheinlich auch ausgeschmückt hat, war, dass Adolf beinahe zugrunde ging, als er in der Werkstatt seines Vaters eine Flüssigkeit sieht und denkt, es ist Milch und er trinkt es und es ist eigentlich Vitriol und Wasser. Und weil ich Werkstatt gesagt habe, Adolfs Fähigkeiten als Instrumentenbauer kommen nicht von irgendwo. Sein Vater selber war nämlich schon Instrumentenbauer. Der hat auch ein großes Interesse daran, dass Adolf dieser Tätigkeit nachgeht. Er will ihn aber auch ansonsten musikalisch ausbilden lassen. Und deswegen im Jahr 1828 wird er in der Königlichen Musikschule eingeschrieben in Brüssel, wohin die Familie dann schlussendlich auch zieht auf der Suche nach einem größeren Markt für die Instrumente von Adolfs Vater. Adolf lernt in dieser Musikschule Querflöte, Klarinette, außerdem Harmonielehre und etwas, was man damals als Solfège bezeichnet hat. Weißt du, was Solfège ist?
Solfège, nee, keine Ahnung.
Ist so eine Lehrmethode für die Gesangslehre und das Notenlesen. Mhm. Also im Grund ist Solfège, dass man lernt, vom Blatt zu singen.
Okay.
Und Adolf ist sehr gut. Also er ist so gut, dass zum Beispiel der deutsche Komponist Josef Küffner, der ihn eines Tages auf der Klarinette spielen hört, so beeindruckt von ihm ist, dass er ihm im Jahr 1834 gleich ein Stück für zwei Klarinetten widmet. Es wäre also auch ein möglicher Karriereweg für Adolf gewesen, Musiker zu werden. Aber Adolf hat von Anfang an ganz andere Ambitionen. Er beginnt nämlich schon als Kind in der Werkstatt seines Vaters zu arbeiten. Der produziert vor allem Holz- und Blechblasinstrumente, aber auch Klaviere, Gitarren und Harfen. Mhm. Adolfs Vater war kein schlechter Instrumentenbauer. Er wurde sogar, glaube ich, zum königlichen Instrumentenbauer berufen. Aber Adolf, wie sich recht schnell herausstellen wird, war einfach grandios. Es wird zwar nicht in den Teilnehmerlisten bestätigt, aber Cometan, der vorhin erwähnte Biograf, erzählt, dass Adolf schon mit 15 Jahren im Jahr 1830 bei der Brüsseler Industrieausstellung zwei Querflöten und eine Klarinette aus Elfenbein ausgestellt hat. Hm. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er das ausgestellt hat, aber dass hier höchstwahrscheinlich auch der Vater von Adolf noch die Hauptarbeit geleistet hat.
Also er hat die Klarinetten dann nicht nur gespielt, sondern er hat sie dann auch selber gebaut.
Ganz genau. Im Jahr 1835, aber 5 Jahre später, ist wieder so eine Ausstellung und hier wird jetzt tatsächlich auch Adolf in den Teilnehmerlisten genannt. Und zwar soll er eine Klarinette mit 24 Löchern erfunden und perfektioniert haben. Die nächsten Jahre wird Adolf immer besser und besser. Also er arbeitet zum Beispiel an Bassklarinetten. Er beginnt dann auch das zu bauen, über das wir in dieser Folge sprechen werden, das Saxophon. Und im Jahr 1841 ist Adolf Teilnehmer bei einer weiteren Industrieausstellung in Belgien. Also es war so Usus natürlich, dass die unterschiedlichen Vertreter der unterschiedlichen Industrien hier alles hergezeigt haben und so eben auch die Instrumentenbauer. Und diesmal hat er tatsächlich ein Saxophon auch im Gepäck. Also der Ausstellungskatalog listet tatsächlich ein Basssaxophon aus Messing. Das ist der erste schriftliche Beleg dieses Namens. Wie genau das Saxophon tatsächlich ankam, wissen wir nicht wirklich. Der offizielle Report dieser Ausstellung erwähnt nur den großen Fortschritt, den Adolf Sachs in den letzten Jahren gemacht hat und dass ihm für seine Ausstellungsstücke eine Silbermedaille verliehen wurde. Es gibt allerdings eine Geschichte von Cometan, seinem Biografen, die heutzutage auch noch gern erzählt wird und die uns auch ein bisschen was darüber erzählen soll, warum Adolf Sachs dann tatsächlich nach Paris zog. Und die Geschichte geht so, dass die Prüfungsjury für Musikinstrumente bei dieser Ausstellung Sachs für die Goldmedaille empfohlen hat. Die Hauptjury überstimmt allerdings die Prüfungsjury für die Musikinstrumente mit der Begründung, dass Sachs zu jung sei. Und sie meinen, wenn sie ihm jetzt schon eine Goldmedaille geben, was sollen sie ihm dann in den darauffolgenden Jahren geben? Hm. Angeblich soll Sachs Antwort darauf gewesen sein, wenn ich zu jung für die Goldmedaille bin, dann bin ich zu alt für die Silbermedaille.
Oh.
Also ist eine schöne Geschichte. Mhm. Sagt uns auch ein bisschen was über Sacks Charakter. Aber wie du später noch hören wirst, diese früheren Biografen waren eben tatsächlich auch seine begeistertsten Unterstützer.
Verstehen.
Das heißt, man muss das alles immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, was über diese Dinge erzählt wird.
Aber das heißt, die Geschichte ist, dass das Saxophon zunächst mal kein gleich mal ein durchschlagender Erfolg war, sondern es hat sich erstmal ein bisschen Zeit gebraucht.
Darüber werden wir jetzt noch ausgiebig sprechen.
Aber sag mal, kann ich mir das Saxophon...
Werden wir auch noch ausgiebig.
Na, warte mal, aber du bist ja ein Klarinettist, oder?
Werden wir auch noch drauf kommen.
Okay, alles klar. Dann will ich nichts vorwegnehmen.
Alles vorbereitet. Ja. Lass uns kurz darüber sprechen, warum er dann tatsächlich nach Paris geht. Also das kommt nicht von irgendwo. Im Jahr 1839 besucht er schon Paris, um seine verbesserte Bassklarinette herzustellen. Und er macht dort gleich Bekanntschaft mit den bekannten Komponisten jener Zeit. Meyerbeer, Halévy, Kastner und der dir wahrscheinlich namentlich auch bekannt ist, Hector Berlioz. Oder Hector, ist ja einer der berühmtesten französischen Komponisten zu jener Zeit.
Wenn ich ehrlich bin.
Gut, dir vielleicht nicht, aber vielleicht einigen unserer Hörerinnen und Hörer. Die sind auf jeden Fall allesamt begeistert von Adolf Sachs und seinen Verbesserungen. Und diese Begeisterung ist sicher auch ein Grund, warum Sachs dann schließlich in Paris landet. Es gibt allerdings auch einen anderen möglichen Grund, und das ist ein bestimmter Mann. Und zwar Leutnant General Marie-Théodore Guy, der Comte de Rumigny. Ein hochrangiger Offizier der französischen Armee. Und der besucht Sachs in seiner Werkstatt in Brüssel noch. Und zwar, weil er Bedenken hat in Bezug auf den Zustand der französischen Militärmusik.
Hm. Ja.
Bevor ich dir jetzt aber erkläre, was genau so miserabel dran war an dieser Militärmusik und was Rumigny sich von Sachs diesbezüglich erwartet, erkläre ich dir kurz einmal, was dieses neuartige Instrument, dieses Saxophon, das Sachs erfindet, tatsächlich war und warum es so neu und auch relativ revolutionär war.
Nach dem ersten Eindruck, den ich jetzt habe, würde ich vermuten, es ist eine überdimensionierte Klarinette.
Wirst du gleich hören. Ich werde dir das ganz genau erklären. Der erste Indikator dafür, was er macht, ist, du weißt ja, ein Saxophon besteht aus Messing.
Mhm.
Ja? Also würde man davon ausgehen, dass es ein Blechblasinstrument ist. Es gilt aber als Holzblasinstrument und das ist aufgrund des Mundstücks.
Ah, das habe ich schon mal gehört, ja.
Hat nämlich kein Mundstück wie zum Beispiel eine Trompete oder eine Posaune, so ein Kesselmundstück, sondern ein Mundstück mit einem Rohrblatt. Mit keinem doppelten wie beim Fagott, sondern mit einem Rohrblatt, so wie man es auch von der Klarinette kennt zum Beispiel. Und die Form dieses neuen Instruments, also der Korpus, gleicht jenem einer Ophikleide. Du denkst jetzt, Ophikleide?
Ja.
Kenne ich, spiele ich jeden Tag.
Wer kennt sie nicht?
Ophikleide war ein Klappenhorn und das hat einen Schalltrichter gehabt, der so nach oben gezeigt hat. Und wenn du dir jetzt denkst, interessant, klingt ein bisschen wie eine Tuba, dann hast du nicht Unrecht, weil es ist quasi der Vorläufer der Tuba.
Mhm.
Wird heutzutage kaum noch verwendet. Also neues Interesse an Musik aus dem 19. Jahrhundert hat dafür gesorgt, dass Ophikleiden jetzt wieder hergestellt werden und auch tatsächlich Dinge geschrieben werden für Ophikleiden. Aber grundsätzlich ist es eher so ein exotisches Instrument heutzutage. Adolf Sachs nennt sein Instrument anfangs nämlich nicht Saxophon, er nennt es Ophikleide de Bec, also Schnabel-Ophikleide. Und weil du die Klarinette angesprochen hast, ja, also das heißt, der Fingersatz oder die Art und Weise, wie du die Löcher bedeckst bei der Klarinette oder beim Saxophon, die ähneln sich. Allerdings, die Form ist unterschiedlich. Also die Klarinette ist zylindrisch.
Aha.
Und ein Saxophon in jener Form auch schon ist konisch. Das heißt, eine Form, die sich verbreitert.
Mhm.
Und das ist vor allem wichtig, wenn es darum geht, wie die Töne produziert werden. Und zwar, du weißt ja, es gibt unterschiedliche Register. Das heißt, du kannst höhere Register spielen bei der Klarinette, wenn du die Oktavenklappe drückst. Die gibt es auch beim Saxophon. Aufgrund der unterschiedlichen Form allerdings ist es so, dass bei einer Klarinette, wenn du die Oktavenklappe drückst,
dann gehst du nicht nur eine Oktave hoch, sondern 12 Töne.
Und beim Saxophon, aufgrund dieser anderen Form, war es dann so, wenn du die Oktavenklappe gedrückt hast, dann bist du eine Oktave hochgegangen. Das bedeutet, dass du im Grunde denselben Fingersatz verwenden hast können für die eine Oktave und dann für die höhere. So, jetzt kurz mal demonstrieren. Ich habe meine Klarinette nehmen.
Oh ja, sehr gut.
Also, ich spiele da mal einen Ton auf der Klarinette vor und dann drücke die Oktavenklappe.
Aha.
Und du sagst mir dann,
Ob sie viele Halbtöne
das sind.
Ist okay, es höher oder tiefer?
Spielt eine Oktave.
Ja.
Das ist eine Oktave. Muss ich aber anders greifen. Ja. Das heißt, wenn ihr Saxophon spielen würdet, dann müsst ihr jetzt einfach nur die Oktavenklappe drücken und müsst nicht irgendwie anders greifen.
Mhm.
Das ist der große Unterschied und es macht das Spielen des Saxophons einfacher und macht auch das Schreiben für das Saxophon einfach.
Mhm.
Was natürlich noch dazu kommt, ist, dass das Saxophon um einiges lauter ist. Als Sax dieses Instrument baut, will er im Grund drei Instrumentengruppen und ihre Qualitäten vereinen. Ja, also die klanglichen Qualitäten der Holzblasinstrumente, wie zum Beispiel der Klarinette, die Projektion eines Blechblasinstruments, also das viel lauter sein kann als eine Klarinette, aber dann auch die Flexibilität von Streichinstrumenten.
Mhm.
Das ist quasi der große Wurf hier. Und weil ich von der Projektion der Blechblasinstrumente gesprochen habe, kann ich auch gleich wieder dort ansetzen, wo ich vorhin aufgehört habe, bevor ich dir angefangen habe zu erklären, wie so ein Saxophon gebaut ist, und zwar die Militärmusik in Frankreich.
Mhm.
Es ist jetzt das Jahr 1844, Sax ist seit 2 Jahren in Paris, hat seine Werkstatt in der Rue Neuf Saint-Georges eingerichtet, produziert und exportiert jetzt schon seine Instrumente nach Deutschland, Belgien, Holland, England, aber eben vornehmlich noch nicht seine Saxophonfamilie. Er hat andere Instrumente auch gebaut, zum Beispiel das Saxhorn oder Saxotromba. Und die werden von den diversen Experten und Komponisten hochgelobt. Ja, eben der vorhin erwähnte Berlioz, aber auch Rossini. Er hat aber ein bisschen Schwierigkeiten, dieses Instrument in klassischen Orchestern unterzubringen. Das hat mehrere Gründe, aber einer der Hauptgründe ist, er hat große Konkurrenz und zwar von den diversen, schon lang in Paris ansässigen Instrumentenbauern.
Hm.
Ja, also einige davon sind seit Jahrzehnten schon dort, seit Jahrhunderten auch. Und es war üblich, dass professionelle Musiker nur auf den Instrumenten spezifischer Hersteller gespielt haben. Also jeder Musiker hat im Grunde so seinen Lieblingshersteller gehabt. Und jetzt kommt dieser Neuling hier aus Belgien und tut so, als wäre er der beste Instrumentenbauer, der tatsächlich auch war. Und die unterschiedlichen Musiker weigern sich großteils auf seinen Instrumenten zu spielen. Und jetzt kommt wieder dieser Comte de Rumigny ins Spiel, also der ihn schon in Brüssel besucht hatte und der ein Problem mit der französischen Militärmusik hat. Ein bisschen was über Militärmusik. Ja. Im frühen 19. Jahrhundert bestehen in Frankreich diese Kapellen nicht aus professionellen Spielern. Sie waren auch chronisch unterfinanziert und waren vor allem im Vergleich zu den Kapellen aus Österreich und Preußen miserabel. Und da gibt es auch mehrere Gründe dafür. Also in Österreich vor allem deshalb, weil nach dem Abzug der Osmanen im späten 17. Jahrhundert übernehmen die Österreicher viele Instrumente der geflohenen Janitscharen.
Mhm. Ja,
diese Elite-Truppe der Osmanen, die haben auch ihre eigenen Kapellen gehabt und die waren bekannt dafür, wie sie es geschafft haben, die Leute einfach so, wie soll ich sagen, bereit für die Schlacht zu machen mit ihrer Musik. Vor allem auch mit so diesen Perkussionsinstrumenten. Und das sind auch die dann von Österreich und dann auch Preußen übernommen werden. Also Zimbeln und Glocken, aber auch die Bur, das ist ein sehr lautes Horn und dann die Jira, die auch so eine Art Oboe ist. Und damit haben Österreich und Preußen im 18. und 19. Jahrhundert so ihre eigene Janitscharenmusik, die einfach jeden mitreißt, ja, der sie hört. Und Preußen hat vor allem auch deswegen noch so eine gute Militärmusik gehabt, weil sie einer kompletten Neuorganisation unterzogen wurden, und zwar durch einen berühmten deutschen Instrumentenbauer namens Wilhelm Wieprecht. Und das ist ein Name, den merkst du, weil der begegnet uns nachher noch.
Alles klar, Wieprecht.
Wieprecht, genau. Und im Gegensatz also zu Preußen und den Österreichern standen die Franzosen ganz schlecht da. Es gibt eine Zeitschrift, L'Illustration, also die Illustration. Die schreiben über eine Aufführung einer Militärkapelle, dass der Bass von den Ophikleiden rausgebrüllt überall hintrug, aber alles bedeckte. Was die mittleren Lagen betrifft, so konnte man bei 15 Fuß nicht einmal sagen, dass sie da waren. Man hörte Piccolo, die Ophikleide, Basstrommel und Becken und der Rest war völlig verloren. Also einfach schlecht zusammengestellte Kapelle.
Mhm.
Und Sax, der jetzt bestärkt wird dadurch, dass er weiß, wie unzufrieden vor allem eben Rumigny, dieser dieser hohe Offizier ist mit der französischen Militärmusik, der nützt jetzt diese Chance, der sieht jetzt hier eine Chance für seine Instrumente. Er schreibt 3 Briefe, er schreibt einen an Rumini, er schreibt einen an den Kriegsminister, ein gewisser Marschall Soult, und einen an den König, Louis-Philippe. Und der König kennt ihn schon, weil er im selben Jahr einen Stand von Sachs bei der Industrieausstellung besucht hat. Ja. Und er schlägt ihnen eine völlige Neuorganisation der Musikkapellen vor. Er will alle Oboen, Fagotte und Hörner rauswerfen und großteils durch seine Instrumente ersetzen. In diesem Plan allerdings, den er ursprünglich in diesem Brief verschickt, fehlt das Saxophon noch. Warum er es da noch nicht reingegeben hat, ist nicht ganz klar. Vielleicht, weil es noch nicht patentiert war oder vielleicht war er auch noch nicht ganz zufrieden damit. Auf jeden Fall, er schickt diesen Brief und sofort regt sich enormer Widerstand. Vor allem von einem gewissen Michel Carafat. Und der ist der Direktor des Gymnase de Musique Militaire, also des Militärmusikgymnasiums. Und er findet diesen Ansatz von Sachs viel zu radikal. War zwar anfangs ein Unterstützer von Sachs, als er nach Paris kam, aber das ist ihm jetzt zu radikal. Und er schlägt seine eigenen Verbesserungen vor. Er sagt, er will in erster Linie die Anzahl der existierenden Instrumente verändern, aber nicht die Instrumentierung selbst. Und Daniel, kannst du dir vorstellen, was jetzt als nächstes kommt?
Was kommt als nächstes?
Es ist nämlich so absurd, dass ich mir gedacht, vielleicht hast du ähnliche Gedankengänge wie sie damals. Es gibt einen Wettkampf. Es gibt einen Kapellenwettkampf.
Okay, na.
Es wird ein Kapellenwettkampf ausgerufen und am 22. April 1845 wird auf dem Champ de Mars, dem Marsfeld, in Paris ein, wie soll ich sagen, Battle of the Bands ausgetragen. Ja. Falls dir das Marsfeld oder Champ de Mars nicht so bekannt ist, das ist die Wiese, die heute um den Eiffelturm herum ist. Damals hat es den Eiffelturm noch nicht gegeben, aber das war dann zu jener Zeit vor allem auch dieser Ort, wo sich das Heer getroffen hat, bevor es in die Schlacht ging zum Beispiel. Die Schlacht, die am 22. April ausgetragen wird, ist weniger blutig. Sie findet ja auch nur zwischen 2 unterschiedlichen Kapellen statt, wird aber trotzdem auch weitreichende Folgen haben. Wir haben jetzt auf der einen Seite Les Carafons, wie sie genannt wurden, also die traditionelle Kapelle, wie sie sich Carafat vorgestellt hat, bestehend aus den üblichen Instrumenten, aber ein bisschen umgestellt, so wie er sich's überlegt hat. Auf der anderen Seite haben wir den Herausforderer, Les Saxons, also die Kapelle, wie sie sich Sachs vorgestellt hat. Allerdings jetzt mit einer weiteren Änderung, es sind jetzt nämlich Saxophone dabei. In seiner ursprünglichen Zusammenstellung waren noch 2 Ophikleiden dabei. Die sind jetzt verschwunden und hier sind jetzt auch 2 Saxophone dabei. Verschwunden übrigens sind auch ganze 7 Musiker aus der Kapelle von Sachs, die kommen hätten sollen an diesem Tag. Höchstwahrscheinlich bestochen von den Widersachern von Sachs.
Na.
Und es kommen auch Menschen, um sich das anzuhören. Ja, also es ist ein großer Event. Das heißt, dass um die 20.000 Leute sich eingefunden haben an diesem Tag, um Zeuge dieses Wettstreits zu werden.
Ui, aber nicht mit einer offenen Abstimmung.
Na, die Entscheidung, die obliegt noch immer einer Kommission, die einberufen wurde. Das Ganze dauert über 4 Stunden. Also es werden unterschiedlichste Zusammenstellungen getestet und untersucht, immer zugeschnitten auf die Anforderungen der jeweiligen Regimenter. Ja, die brauchen nicht immer dieselben Instrumente etc. Und wie soll ich sagen, die Sache ist glasklar. Die Zeitschrift Le Charivari wird einige Tage später schreiben, dass der Sieg der Saxons über die Carafons gleichzusetzen sei mit jedem Sieg, den Napoleon jemals errungen hat. Und auch die vorhin erwähnte L'Illustration ist begeistert von Sachs und seiner Formation und schreibt: Wir haben das Recht zu hoffen, dass unsere tapfere Armee ihren Rivalen jetzt sowohl in Konzerten als auch in der Schlacht trotzen kann. Die Kommission, die ich vorhin erwähnt habe, die eingesetzt wurde, um das zu beurteilen, die ist nicht ganz so ausschweifend. Allerdings entscheiden sie sich auch für Sachs nicht genau in der Instrumentierung, wie er sich's vorgestellt hat. Aber ein Großteil der Instrumente von Sachs, die in dieser Neuorganisation der Kapellen drin sein sollten, sind auch tatsächlich drin. Damit beginnt so richtig der Siegeszug von Adolf Sachs und seines Saxophons. Es ist ja auch so, er hat nicht nur ein Saxophon gebaut, sondern er hat eine ganze Familie an Saxophonen gebaut, weil sein ursprünglicher Plan ja war, dass man im Grund ein ganzes Orchester mehr oder weniger ersetzen kann mit seiner Familie an Saxophonen.
Also ein ganzes Orchester nur aus Saxophonen bestehend?
Ja, quasi. Also ein bisschen noch andere Instrumente, die er auch verbessert hat, aber er war der Meinung, das ist ganz gut möglich, das auch so zu machen. Gleichzeitig wird auch eine Saxophonklasse im Militärmusikgymnasium etabliert. Die Leute müssen ja auch lernen, dieses Ding zu spielen.
Ja.
Und Adolf Sachs ist jetzt tatsächlich in der Stadt angekommen als der Holz- und Blechblasinstrumentenbauer. Genau das wird ihn alles kosten. Weil jetzt treten seine Gegner, die ich vorher schon kurz erwähnt habe, die treten jetzt richtig aufs Gas. 1845 ist das Saxophon jetzt so ausgereift, dass Sachs so weit ist, dass er sagt, er möchte jetzt das Patent dafür anmelden. Aber bevor er das tun kann, wird er mit Vorwürfen aus allen Richtungen überhäuft. Vor allem aber aus einer, und zwar aus der Richtung einer Organisation, die einzig und allein ins Leben gerufen wurde, um ihn zu ruinieren. Und zwar der Verband der Vereinigten Instrumentenbauer.
Ah,
also ist im Grunde alle Instrumentenbauer der Stadt vereinigen sich in einer Organisation komplett mit einem Präsidenten, einem Kassier, mit Mitgliedsbeiträgen, die gezahlt werden müssen, um Sachs davon abzuhalten, weiterhin erfolgreich oder noch erfolgreicher zu werden.
Also die Klarinettenlobby hat zugeschlagen.
Quasi. Und sie behaupten jetzt unterschiedliche Dinge. Zuerst behaupten sie, das Saxophon sei kein Original, sondern eine Kopie diverser anderer Instrumente. Und ich habe dir ja vorhin gesagt, merkt ihr den Namen Wilhelm Wieprecht, ja, deutscher Instrumentenbauer. Dieser Verband bringt Wieprecht dazu, dass er Sachs vorwirft, sein Saxophon sei doch nur eine Kopie eines von ihm entworfenen und gebauten Instruments, des Batiphons. Wenn du das Batiphon nicht kennst, ist okay, weil es wurde nur kurze Zeit gebaut und dann auch nicht verwendet.
Ist okay.
Allerdings, und das wird sich später auch herausstellen, ist das Batiphon eindeutig so eine Art Kontrabass-Klarinette. Und Wiebrecht, als er Sachs vorwirft, dass sein Saxophon eine Kopie seines Batiphons sei, hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal gewusst, wie ein Saxophon aussieht.
Mhm.
Ja? Die Angelegenheit wird schließlich geklärt, als Sachs und Wiebrecht aufeinandertreffen, und zwar im Juli 1845, also nur einige Monate nach diesem Battle of the Bands. Und sie treffen in Bonn aufeinander, wo gerade bei Feierlichkeiten Beethoven geehrt wird, der 2 Jahrzehnte vorher verstorben war. Und dort übergibt Sachs dann Wiebrecht ein Saxophon und lädt ihn ein, darauf zu spielen. Und Wiebrecht, wie sich schnell herausstellt, kann dem Instrument keinen einzigen Ton entlocken. Was ungewöhnlich ist für jemanden, der behauptet, dass es einzige Kopie seines Patifons ist. Er gibt dann tatsächlich auch zu, dass das Instrument für ihn ein einziges Mysterium sei.
Okay.
Alle anderen Vorwürfe in Richtung Kopie entkräftigt Sachs, indem er sagt, er wartet jetzt ein Jahr mit seinem Patentantrag und wenn jemand in der Zwischenzeit ein Saxophon bauen kann, dann wird er diesen Antrag nicht stellen.
Hm.
Natürlich schafft es keiner dieser Hersteller, ein Saxophon zu bauen. Und da waren auch große Hersteller dabei, also manche von denen kennt man heute noch, Buffet zum Beispiel oder Gustave Besson, auch viele kleinere, die man heute nicht mehr kennt, wie eben Allery, Gautreau und Raoult, die schaffen das nicht und deswegen stellt dann tatsächlich Sachs im März 1846 diesen Patentantrag, der ihm am 22. Juni 1846 auch gewährt wird. Es ist quasi der offizielle Geburtstag des Saxophons. Die 15 Jahre, auf die das Patent ausgestellt wird, ist der längste mögliche Zeitraum.
Mhm.
Anfangs kann man nachher noch drauf zu sprechen. Er wird sofort mit Klagen des Verbands der Instrumentenbauer eingedeckt. Es beginnt jetzt eine Serie an Klagen und Gegenklagen, die sich nicht nur über Jahre, sondern über Jahrzehnte hinziehen wird. Aber nicht nur das. Gegen Sachs wird jetzt anhand etlicher unlauterer Mittel vorgegangen. Ja. Es werden ihm zum Beispiel seine Pläne und seine Spezialwerkzeuge gestohlen. Seine Instrumente werden gefälscht, Mitarbeiter werden bestochen, einfach nicht mehr aufzutauchen. Vor allem während heikler Phasen in der Produktion. Brandstiftung, also ein Feuer zerstört seine Werkstatt. Es wird sogar ein Anschlag auf ihn verübt, 2 sogar. Der erste ist eine Bombe unter seinem Bett, die allerdings aufgrund einer defekten Lunte frühzeitig explodiert. Und damit Adolf das Leben rettet. Und ein weiteres Attentat, dem entgeht er nur deshalb, weil versehentlich einer seiner Mitarbeiter statt ihm getötet wird.
Arg. Also ich meine, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Erfindung eines Instruments einen derartig in die Kritik bringt.
Naja, weißt du, er hat ein Wespennest gestochen.
Ja.
Also du kommst, wenn du in die Stadt kommst und dann bist du nicht nur sehr gut, was die traditionellen Instrumente angeht und verbesserst sie, sondern hast auch dieses neue Instrument. Also die Tatsache, dass er jetzt die Militärmusik ausgestattet hat, das ist ja ein Riesenauftrag. Ja. Die haben ja alle unterschiedlichen Saxophone gebraucht und das alle Regimenter haben die gebraucht. Es hat Lehrer geben müssen, die das Ganze auch vermitteln und solche Dinge. Also für ihn war das riesig und die unterschiedlichen Hersteller der Musikinstrumente schauen dann natürlich durch die Finger. Aber es kommt für Sax noch schlimmer. Im Jahr 1853 entdeckt er auf seiner Unterlippe einen schwarzen, harten Punkt, der wächst und sich als Tumor herausstellt. Und alle medizinischen Möglichkeiten werden ausgeschöpft, aber dieser Tumor wächst und wächst über die Jahre so weit, dass Sax dann irgendwann kaum noch essen kann. Er muss sich über einen Schlauch ernähren und er kann sich jetzt entscheiden, ob er Operationen in Kauf nehmen soll, wo ein Großteil seines Kiefers entfernt werden muss oder ob er langsam ersticken will. Und dann zeigt sich wieder das, was wir schon über Sax Kindheit gehört haben. Er ist einfach nicht tot zu kriegen. Also eines Tages macht er die Bekanntschaft mit einem geheimnisvollen Doktor. Er nennt sich Dr. Fries, kommt aus Indien, wird in Paris auch als Le Docteur Noir bezeichnet, entweder aufgrund seiner Hautfarbe oder weil ihm auch Beziehungen zur Unterwelt nachgesagt wurden. Mhm. Und dieser Dr. Fries, der behandelt ihn jetzt mit einer geheimnisvollen Tinktur und tatsächlich beginnt dieser Tumor zu schrumpfen. Also 6 Monate nach der ersten Behandlung beginnt er zu schrumpfen und im Jahr 1859, nach 6 Jahren, fällt dieser Tumor einfach ab. Dieser Dr. Fries wird sich später als ein Scharlatan herausstellen. Also es ist nicht ganz klar, was jetzt tatsächlich das Leben von Adolf Sax in diesem Fall gerettet hat.
Okay, aber man weiß auch nicht, was der ihm gegeben hat oder was diese Tinktur dann war.
Nein, nicht. Auf jeden Fall all diese Dinge, die Klagen, die ihn finanziell auslaugen, die unterschiedlichen Anschläge auf sein Leben, auf sein Hab und Gut, die zerstören über die Jahrzehnte Adolf Sax. Eine andere Sache, die ihm das Leben schwer macht, ist die Industrialisierung. Industrialisierung eigentlich gut für ihn, weil er quasi ein Produkt der Industrialisierung ist. Also zu jener Zeit, dass jemand nach Paris kommt, so wie er es gemacht hat und ohne Eigenkapital, sondern im Grund, indem er Anteile an seiner Firma verkauft, ein Unternehmen aufzubauen, das ist ein Symptom vor allem des 19. Jahrhunderts. Mhm. Also so ein bisschen Start-up. Er verkauft vorher die Anteile und finanziert sich das. Allerdings diese wirtschaftliche Entwicklung, die geht natürlich auch einher mit gesellschaftlichen Entwicklungen. Das kennen wir, wie sich im 19. Jahrhundert die Gesellschaften in den jeweiligen Ländern, wo sie floriert hat, verändert haben. Und das sorgt natürlich auch für Probleme. Dazu kommt dann auch, dass im Jahr 1845 eine Missernte gibt. Im Jahr darauf gibt es eine noch viel misslichere, katastrophale Ernte. Und wir wissen, dass vom Mehlkrieg, der knappes Jahrhundert davor in Frankreich stattgefunden hat, was es bedeutet, wenn die Ernte schlecht ist und die Leute sich ihr Brot nicht mehr leisten können. Hm. Ja. Also die Brotpreise steigen immens. Die Menschen müssen also immer einen größeren Teil ihres Einkommens dafür ausgeben, sich zu ernähren. Viele dieser Errungenschaften einer Mittelklasse, die jetzt Geld hat, in solche Dinge zu investieren, die gehen in dieser Zeit verloren. Arbeitsplätze gehen verloren, Banken gehen pleite, weil die Leute jetzt plötzlich all ihr Geld rausholen wollen. Arbeitslosigkeit grassiert. Gegen Ende des Jahres 1847 sind zum Beispiel 700.000 Arbeiterinnen und Arbeiter in der Eisenbahn bzw. der Stahlindustrie arbeitslos.
Ich glaube, Richard, es ist Zeit für eine Revolution.
Jetzt?
Ein Jahr später.
Achso, ja, kommt. Also der Druck auf den König Louis-Philippe steigt. Es hilft auch nicht, dass er sich zum Beispiel aktiv gegen eine Reform des Wahlrechts ausspricht.
Ist er der Bürgerkönig? Ich glaube, er kommt 1832 nach der Revolution an die Macht und gilt dann als der Bürgerkönig. Ne? Das ist der, genau, der dann vor der 48er genau. Revolution. Mhm.
Also im Februar 1848 kommt dann quasi der Höhepunkt, diese Unruhen. Wir wissen ja, 1848 das Revolutionsjahr in ganz Europa und auch in Frankreich bricht eben im Februar die nach diesem Monat benannte Revolution aus. Mhm. Die dann dafür sorgt, dass Louis-Philippe abdanken muss und er flüchtet nach England. Und für Adolf Sax bringt das jetzt große Probleme. Zuerst einmal, weil Sax einen sehr guten Draht zum König gehabt hat und vor allem auch zu jenen, die ihm nahe standen, wie zum Beispiel der Comte de Rumigny. Viele von denen werden, nachdem der König abgesetzt ist, auch abgesetzt oder müssen auch flüchten. Mhm. Und Sax verliert jetzt seine Fürsprecher. Und die neue Interimsregierung, die eingesetzt wird, die besteht zu großen Teilen aus Personen, mit denen die alteingesessenen Instrumentenbauer und die anderen Widersacher von Sax verbandelt sind. Jetzt kommt, wie es kommen muss, die Neuorganisation der Militärmusik wird rückgängig gemacht. Hm. Ja. Nicht zuletzt auf Betreiben seines alten Widersachers Carafa, der ja gegen ihn in diesem Battle of the Bands verloren hatte. Mhm. Obwohl diese Interimsregierung noch im selben Jahr im Zuge einer Gegenrevolution abgesetzt wird und dann Napoleon III. Die Macht übernimmt, sich ja dann auch tatsächlich zum Kaiser krönen lässt und auch ultimativ dann wieder die Neuorganisation von Sachs einsetzt und die Instrumente von Sachs tatsächlich wieder zurück in die Militärmusik eingliedert, muss Sachs dann im Jahr 1852 zum ersten Mal Konkurs anmelden. Er muss dann zum zweiten Mal im Jahr 1873 Konkurs anmelden und schließlich noch einmal im Jahr 1877. Der Grund dafür liegt vor allem in der Tatsache, dass sein Patent, das er ja im Jahr 1846 abgeschlossen hat, dass es auslief. Er schafft es zwar, dieses Patent zu verlängern um 5 Jahre, war zu diesem Zeitpunkt nur einmal genehmigt worden in Frankreich. Aber trotzdem, nachdem auch das ausläuft, können eben all seine Konkurrenten Saxophone bauen und das machen sie auch. Man muss hier jetzt auch dazu sagen, so genial Sachs war, was das Bauen von Instrumenten angeht, so mittelmäßig bis schlecht war er, was seine wirtschaftlichen Fähigkeiten angeht. Zusätzlich wurde er ständig verklagt und hat zwar beinahe all diese Dinge gewonnen, aber die Kompensationszahlungen oder Strafzahlungen, die er eigentlich kriegen hätte sollen, die hat er so gut wie nie gekriegt. Das heißt, er bleibt auf den Kosten sitzen und es verwundert deswegen nicht, dass er in den späten 1870er Jahren nur noch von einer kleinen Pension lebt. 300 Franc, die er eigentlich auch nur der Tatsache zu verdanken hat, dass er bei Komponisten und Musikern relativ bekannt und beliebt ist. Mhm. Sein Betrieb läuft zwar weiter, trotz dieser Konkurse wird aber mittlerweile von einem seiner Söhne geführt. Während jetzt also seine wichtigste Erfindung, das Saxophon, auf der ganzen Welt bekannt wird, nicht zuletzt durch das französische Militär, lebt Sachs in den letzten 1,5 Jahrzehnten seines Lebens in relativer Absonderung. Absonderlich werden zu jener Zeit auch seine Erfindungen. Sie zeigen aber auch so ein bisschen seine Wut. Eigentlich müsste er ja so nicht leben, wenn er all diese Dinge, die ihm zugesprochen wurden, in den Gerichtsverfahren, wenn er die tatsächlich gekriegt hätte.
Ja.
Daher ist eine seiner letzten Erfindungen kein Musikinstrument, sondern eine riesige Kanone mit einer Kugel, die 550 Tonnen wiegt, über 10 Meter Durchmesser hat und laut seiner Einschätzung eine gesamte Stadt dem Erdboden gleichmachen könnte. Welche Stadt er dabei im Kopf hat, kann man sich natürlich gut vorstellen.
Tja.
Adolf Sachs stirbt am 7. Februar 1894 in seiner Wohnung in der Rue Frochot und er wird dann am 10. Februar im Familiengrab im Friedhof von Montmartre beigesetzt. Was wird aus dem Saxophon? Es wird vor allem in den USA, ausgehend aus New Orleans, beliebt und wie wir wissen, prägt dann ab Mitte des 20. Jahrhunderts eigentlich jene Musikrichtung, von der wir das Saxophon alle kennen, den Jazz. Das allerdings, werter Daniel, ist eine ganz eigene Geschichte und die hebe ich mal für eine zweite Folge.
Sehr gut. Eine kleine, kurze Geschichte des Jazz.
Oder des, naja, die Geschichte des Jazz ist im Grunde auch ein bisschen die Geschichte des Saxophons.
Mhm. Ja. Wenn man sich mit dem Jazz auskennt, sagt man dann nicht Jazz.
Ja, wenn man aus Deutschland kommt.
Ja. Ach so, ich weiß nicht. Ich kenne mich ja nicht aus, aber ich höre das ab und zu und denke mir so, ich weiß nicht, was richtig ist.
Also ich glaube kaum, dass man in den USA Jazz sagt.
Nein, in den USA nicht.
Bei uns? Naja, auch nicht. Ich halte mich da an Helge Schneider und seinen Film Jazz Club, wo es ja eine Szene gibt, wo sie an der Bushaltestelle sitzen. Mhm. Und einer seiner Bandkollegen sitzt dann dort und sagt, Jazz, Jazz, Jazz. Dann sagen sie so, sag es nochmal. Und er sagt, Jazz, Jazz. Ah ja, Helge Schneider halt. Aber ja, Daniel, das war meine kurze Geschichte der turbulenten Erfindung des Saxophons und der, wie soll ich sagen, tragischen Geschichte seines Erfinders Adolf Sachs.
Sehr schön, Richard. Und du hast nicht zu viel versprochen. Also du hast ja am Anfang diese Geschichte ganz gut angeteasert und ich muss sagen, das hast du super getroffen und ich muss echt sagen, ich hätte nicht gedacht, dass die Geschichte des Saxophons so interessant ist.
Ich habe irgendwann einmal schon angefangen, über Adolf Sachs zu lesen, aber nicht wahnsinnig ausgiebig.
Mhm.
Aber haben auch gedacht, okay, da könnte Geschichte drin sein. Ich habe aber vor kurzem einen Hinweis bekommen von Maximilian. Maximilian schreibt mir nämlich in einem Mail, dass er zu Besuch war beim Münchner Saxophonquartett oder beim Konzert dieses Quartetts Und die haben so ein paar Details aus dieser Geschichte erzählt. Und er hat sich dann an mich gewendet und hat gesagt, das klingt so interessant, könnten wir dann eine Folge drüber machen. Und dann haben wir gedacht, gut, dann stürzt sie mir jetzt einmal so richtig auf die Geschichte von Adolf Sachs. Und ich war, wie soll ich sagen, nicht enttäuscht.
Sehr schön. Und es trifft ja auch in dem Fall den richtigen, weil du bist ja auch als Klarinettist wirklich so ein Bruder im Geiste.
Bruder im Geiste, genau. Und ich habe mir jetzt auch die ganze Zeit gedacht, eigentlich hätte ich auch Saxophon lernen können. Aber ich mag im Grunde Klarinette schon sehr gern, weil sie eben nicht so laut ist wie das Saxophon. Mhm. Also du kannst auf der Klarinette leiser spielen, als du es am Saxophon machen kannst.
Ja. Aber sag mal, wenn du Töne aus der Klarinette kriegst, kriegst du auch welche aus dem Saxophon oder ist es sehr unterschiedlich?
Höchstwahrscheinlich, also mit ein bisschen Übung denke ich schon, ja. Hm. Weil es ist ja die gleiche Art zu spielen, du hast ein Rohrblatt und eigentlich sollte es schon funktionieren.
Ich hätte tatsächlich gedacht, dass das Saxophon ein bisschen jünger ist, weil ich hätte es jetzt nicht so als Militärinstrument oder als Militärkapelleninstrument im Kopf gehabt.
Ja, es ist lustig, weil eben Maximilian in seinem Hinweis schreibt, dass die Leute vom Münchner Saxophonquartett, als sie so ins Publikum gefragt haben, was die Leute denken, von wann das Saxophon ist, haben halt alle so gesagt, ja, halt Anfang 20. Jahrhundert, weil die kennen es in erster Linie vom Jazz.
Naja.
Und würde man nicht davon ausgehen, dass es eigentlich schon aus dem 19. Jahrhundert kommt. Wobei man dazu sagen muss, es ist ja trotzdem ein sehr junges Instrument. Also im Vergleich zur Klarinette oder Oboe oder Fagott und all diesen Dingen, die sind ja hunderte Jahre älter und zumindest die Vorfahren. Und dass das Saxophon so erfolgreich wurde, wie es schlussendlich wurde, innerhalb so kurzer Zeit, das ist schon auch sehr außergewöhnlich. Hm.
Und was dann ja im Grunde auch zwei Karrieren macht.
Ja. Der zweite Teil der Geschichte des Saxophons ist eben, dass es lange Zeit so ein bisschen das Schattendasein fristet. Also es ist in der Militärmusik, nimmt dann dort aber auch ab. Und es ist auch so, dass es, weil es relativ einfach zu spielen war, das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil man es relativ einfach spielen konnte. Es gab aber wenige sehr gute Saxophonspieler.
Mhm. Ja. Und ich meine, es gab schon einige auch zur Zeit von Sachs, zum Beispiel gewisser Jean-Baptiste Zuallet.
Der tourt dann auch auf der ganzen Welt mit dem Saxophon, gibt dem Saxophon dann auch seinen eigenen Namen und so weiter. Aber es fristet dann so ein bisschen ein Schattendasein, bis es dann tatsächlich aus New Orleans raus, über die Sousa-Bands etc. tatsächlich im Jazz landet. Und dort ist dann natürlich die Blütezeit, also mit so Leuten wie Charlie Parker oder Coltrane.
Aha. Naja, aber das kannst du ja noch in einer anderen Folge dann weitererzählen. Aber das finde ich wirklich sehr interessant, weil es gibt ja auch immer, wenn man sich so auch diese Strukturen von so Musikvereinigungen anschaut, also keine Ahnung, vom Orchester oder auch von einer Band oder so, es gibt ja immer den Moment, wo die sich standardisieren, so was so die Standardinstrumente sind. Und dass das ausgerechnet das Saxophon dann eben so eines ist, das so perfekt dann für den Jazz passt und da dann auch so nochmal aufkommt. Mhm. Ich meine, es hätte ja auch vielleicht auch ein anderes Instrument gegeben, das da reingepasst hätte. Es gibt ja bestimmt auch, wenn man sich jetzt so anschaut, tausend andere Instrumente, die irgendwie in Vergessenheit geraten sind.
Mhm. Ja. Also beim Saxophon ist wahrscheinlich auch, dass du natürlich auch unterschiedliche hast. Ja, also du hast ja Bass, Alt, Tenor, Sopran und dann sogar noch kleinere. Mhm. Das heißt, du kannst im Grund jede Range abdecken damit. Und das Saxophon ist halt sonst auch sehr versatil. Man sagt ja auch, dass das Saxophon im Grund wie eine menschliche Stimme ist.
Mhm.
Und du kannst ganz andere Emotionen und sonst wie mit diesem Instrument hervorrufen, als du es mit irgendeinem anderen Blasinstrument machen könntest.
Ja, interessant.
Vielleicht noch kurz zur Literatur. Ich habe mich hier auf drei Bücher gestützt. Es gibt eines, das ist sehr schön erzählt, basiert aber sehr, also nimmt viele dieser Dinge, von denen ich gesagt habe, dass sie von den frühen Biografen kommen, nimmt es auf, ohne es so richtig zu hinterfragen, aber es ist sehr angenehm zu lesen. Das heißt The Devil's Horn. The Story of the Saxophone von Michael Segal. Dann gibt's The Saxophone von Stephen Cottrell aus dem Jahr 2013 bei der Yale University Press erschienen und im Jahr 1999 so ein Sammelband aus Essays, The Cambridge Companion to the Saxophone. Sind alle drei eigentlich recht gut zu lesen, sehr ausführlich und tatsächlich eben gute Quelle auch dann für den zweiten Teil der Saxophonserie.
Ja. Ja, sehr cool. Also und der Hinweis war dann von Maximilian, nehme ich an.
Genau, also der hat mir dann den Anstoß gegeben, mich so richtig zu vergraben das Saxophon, beziehungsweise die Welt des Adolf Sachs.
Gibt es ein Lieblingssaxophonstück, das du hast?
Ich muss sagen, ich bin kein Saxophonexperte. Ah. Ja. Ich muss aber sagen, ich war letztes Jahr beim Jazzfest in der Steiermark und da war Daniel Zamir, so ein israelischer Jazzsaxophonist, der spielt Sopransaxophon.
Es ist, dass es im Grund die Länge von einer Klarinette hat und auch beinahe die Form, aber trotzdem konisch und nicht zylindrisch. Und der war fantastisch. Also wenn du einmal sehr interessanten Jazz hören willst, Daniel Zamir.
Sehr gut. Ja, wir brauchen natürlich für die Playlist, für die Metal-Playliste noch ein Metal-Saxophon-Stück.
Metal-Saxophon, ja. Gibt es sicher auch.
Ja, denke ich auch, oder? Ich meine, hat sich das Instrument ja, wenn es eh laut ist, ganz gut anbieten, auch für Metal.
Ja, absolut.
Was ja an der Geschichte auch, finde ich, sehr interessant ist, ist, dass der Erfinder halt gar nicht glücklich geworden ist damit, also, sondern dass im Grunde ihm dieses, also vielleicht kann man das so sagen, dass ihm ja diese Erfindung letztendlich ja genau das Unglück bereitet hat, weil dadurch alle auf ihn so eingehackt haben.
Ja, ja. Ey, er war zu gut. Hm. Er war zu gut für diese Welt als Instrumentenbauer. Ansonsten hat er sicher auch Fehler gemacht, was sein Unternehmen angeht. Also es gibt zum Beispiel auch die Geschichte, dass sein erster Konkurs ist darauf zurückzuführen, dass er versehentlich bei einem Kredit, der ihm von einem Freund gegeben worden ist, hat er sich Quittung ausstellen lassen. Und er war eigentlich der Meinung, dass es ein Geschenk sei. Dann stirbt dieser Freund und die Familie will jetzt dieses Geld zurückhaben und sagt, ja, es war natürlich ein Kredit. Da muss er dann zum ersten Mal Konkurs anfangen. Er war nicht wahnsinnig gut wirtschaftlich, aber war halt ein Genie, was das Instrumentenbauen angeht. Und
also wenn er 100 Jahre älter geworden wäre und den Jazz noch miterlebt hätte, dann wäre es wahrscheinlich anders gewesen.
Ich glaube, für viele Leute, wenn sie 100 Jahre älter würden, ja, wären sie ganz zufrieden. Ja. Aber das wäre wahrscheinlich ein richtig guter Bonus für ihn.
Ja, das ist wirklich ja so. Meistens, ne, viele, die dann ihren eigenen Erfolg gar nicht mehr erleben, weiß nicht, was ein Van Gogh denken würde, wenn er tatsächlich nochmal erlebt hätte, welchen Erfolg seine Bilder haben.
Naja, das kann man nachschauen bei einer Ausgabe von Doctor Who. Da schicken sie ihn tatsächlich in ein Museum, wo seine Bilder hängen und er ist mehr als gerührt, ob der Tatsache, dass so viele Leute seine Bilder verehren. wenn wir schon darüber sprechen, Dinant, seine Heimatstadt, die schätzen aber den Schöpfer des Saxophons sehr. Ich habe so eine Doku angeschaut, die auch heißt The Devil's Horn. Da sind sie 2014 in Dinant und das ist der 200. Geburtstag und da machen sie riesige Feier. Also der Bürgermeister von Dinant sagt dann nämlich auch so, in einer größeren Stadt bei so einer Feierlichkeit, da wird halt dann irgendwie eine Zahl oder so angemietet, aber weil die Stadt so klein ist, ist die ganze Stadt quasi das, wo gefeiert wird. Und dann gibt es auch so einen Festakt, wo sie so rufen, Happy Birthday, Mr. Sax, und dann spielen 200 Saxophonistinnen und Saxophonisten Happy Birthday.
Ja, cool.
Ja. Also wenn er das gesehen hätte, wäre er wahrscheinlich auch recht gerührt gewesen.
Ja, sehr schön. Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen?
Es gäbe noch so viel, das ich darüber erzählen kann. Aber ich muss jetzt stoppen, weil sonst heben wir das einfach dann für die Fortsetzungsfolge auf.
Sehr schön.
Gut, würde ich sagen, machen wir Feedback-Hinweis-Blog, oder?
Jawohl.
Wer Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm kann es auf unserer Website machen, geschichte.fm kann es auf diversen Plattformen machen. Das ist Instagram, Twitter, Facebook, da sind wir unter geschichte.fm zu finden. Wer uns auf Mastodon folgen will, kann das mit geschichte.social machen, einfach eingeben und dann landet man bei unserem Profil. Wer uns reviewen will, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder überall, wo Podcasts bewertbar sind.
Wer gerne mit Geschichten aus der Geschichte T-Shirts rumlaufen möchte, der geht am besten auf geschichte.shop. Da gibt es nämlich inzwischen Merch von uns zu kaufen. Und wer diese Folge lieber ohne Werbung gehört hätte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine, sich via Steady einen Feed zu kaufen für 4 € im Monat. Da bekommt ihr alle Hinweise unter geschichte.fm/steady. Zweite Möglichkeit, es gibt bei Apple Podcasts die Möglichkeit, unseren Podcast als Geschichte Plus zu kaufen für 3,99. Da bekommt ihr auch die Folgen dann ohne Werbung. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Maximilian, Stefan, Judith, Dominik, Mario, Gero, Urs, Laura, Leo, Katharina, Achim, Lars, Henning, Martin, Annika, Sebastian, Dirk, Florian, Steve, Nikola, Christopher, Oliver, Daniel, Janosch, Sarah und Carsten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Dann würde ich sagen, Richard, mach mal das, was wir immer machen.
Genau, gib mal dem einen das letzte Wort, das immer gehabt hat bisher oder der es auch immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.